Also, meine Damen und Herren, ich glaube, wir können anfangen. Ich warte immer noch auf Proteste von Ihnen gegen das, was ich sage. Ich habe eine Kritik gehört und der bekenne ich mich durchaus schuldig, ohne dass ich die Absicht habe, mich zu bessern. Man hat mir gesagt, dass ich viel zu viel von alten Zeiten rede, von den alten Griechen und vom Mittelalter. Und dabei gibt es doch so viel Neues und Modernes. Und es gibt außer den Griechen und auch dem europäischen Mittelalter noch andere Weltteile, über die man ja auch reden könnte. Das ist völlig richtig. Das hat vielleicht doch ein paar, ich kann mich mit ein paar Gründen vielleicht etwas verteidigen. Der erste Grund ist natürlich ein negativer. Über andere Weltgegenden weiß ich zu wenig. Also zum Beispiel über chinesische Philosophie oder, naja, bei der altindischen geht es noch, aber zum Teil ist sie eben nicht so alt, wenigstens die Überlieferungen, die wir haben, nicht so alt. Aus dem alten Ägypten und Mesopotamien haben wir zu wenige einschlägige Zeugnisse, sodass wir darüber nichts sagen können. Und wenn ich schon nach Grundlagen für eine Theorie suche, dann glaube ich, gehört es auch dazu, nach Grundlagen der Grundlagen zu suchen. Und nach europäischer Tradition sucht man da eben bei den alten Griechen, weil das die ältesten Zeugnisse sind, die man hatte. Außerdem würde man heute vielleicht doch noch einmal vertreten können, was ich Ihnen schon einmal sagte, ein Zitat aus einem modernen, also heutigen indischen Philosophen, nämlich Basant Kumar Lal. Er schreibt, die indische Philosophie, und ich glaube, das kann man weitgehend jedenfalls verallgemeinern, sie sei anxious to retain the forces of the centuries of its tradition. And yet, it cannot afford to overlook the scientific facts and the empirical attitude of the present day Western world. Denn, so geht das weiter, die moderne indische Philosophie könne bestenfalls some kind of an East-West synthesis darstellen. Denn kein außereuropäischer Philosoph könnte an der europäischen Tradition vorbeigehen. Sie können darüber streiten, wenn Sie wollen. Ich halte mich mal daran. Also ich möchte Ihnen heute doch einiges über altgriechische Philosophie erzählen. Sie kommen ja freiwillig her. Ich glaube nämlich, dass wir doch einiges dabei durchaus lernen können. Ich werde die berühmtesten Leute, also Platon und Aristoteles, übergehen, da darüber ist so viel und fast schon zu viel geredet worden. Ich möchte etwas weiter zurückgehen, ältere Leute aufsuchen, die vielleicht weniger beachtet werden, aber meiner Ansicht nach für die Grundlagen der Grundlagen recht gutes Material beibringen. Außerdem denke ich, dass solche Aussagen, die wir da also in alten Schriften finden, auch für die Translation einiges beitragen können. Ich sage Ihnen ja, ich erzähle Ihnen Dinge und Sie müssen selbst das, was ich Ihnen erzähle, auf die Translation translatieren, das heißt übersetzen, sehen, was man für die Translation daraus machen kann. Erstens sind die Zeugnisse, die wir haben aus dem alten Griechenland, keine Originalzeugnisse, sondern es sind Abschriften von Abschriften von Abschriften. Und da kommt etwas hinein, was eben für jedenfalls für Texte, die schon etwas älter sind, wichtig ist. Das, was wir heute unter, sagen wir, Genauigkeit, Korrektheit und so weiter verstehen, zum Beispiel beim Abschreiben, das ist etwas ganz Neues. Das gab es früher nicht. wenn man früher einen Text hatte und ihn benutzen wollte, dann wurde er das Eigentum des Benutzers. Das heißt, man konnte den Text durchaus verändern. Eigentlich ist das doch verständlich, meine ich. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Text aus dem, was weiß ich, 13. oder 14. Jahrhundert und Sie lesen den Text heute ja mit den eigenen Augen. Und da kommen Ihnen sicherlich Gedanken, die nicht im Text stehen. Warum sollte man sie nicht in den Text hineinschreiben dürfen? Warum sollte man den Text eben nicht in diesem Sinne übersetzen dürfen, dass man eben das Neueste, das man selber weiß, dazu tut? Jetzt werden natürlich viele Leute sehr erschrecken und sagen, um Gottes Willen, das können wir nicht machen. Aber meine Kollegin, Frau Dissert, hat ja gesagt, dass der Text festgeschrieben wird, wenn er einmal irgendwo niedergeschrieben oder gedruckt wurde. Warum eigentlich? Warum kann man den Text nicht genauso gut verändern wie alles andere auch? Ja? Von der Haartracht bis zu den Schuhsohlen. Was ist der Unterschied wesentlich? Ich glaube, da ist eigentlich keiner. Das zweite ist, die wenigen Fragmente, die wir haben von der alten Zeit, sind nahezu unverständlich. Das heißt, man kann sie nicht einfach lesen, so wie man heute einen modernen Roman oder auch eine philosophische Handlung liest. Man muss interpretieren. Und das muss man bei jeder Übersetzung, bei jeder Translation ja machen. Man muss versuchen, zwar, so denken wir, herauszufinden, was ein Autor gemeint haben kann, aber letzten Endes machen wir die Übersetzung. Wir entscheiden uns, das und das und das verstehe ich oder habe ich verstanden und das will ich weitergeben. Ja? Also, wenn ich Ihnen jetzt etwas von den alten Griechen erzähle, dann tue ich und lese ich durchaus mein Verständnis hinein. Ja? Also eigentlich müssten wir das jetzt so machen, wie ebenfalls Frau Dissert vorgeschlagen hat, Autor-Übersetzer, Translator. So müsste es also jetzt heißen, Autor-Vermehr in der Vorlesung. Ja? Wir werden mal sehen, wie weit wir dabei kommen. Fangen wir mal an. Also der erste Herr, von dem ich Ihnen erzählen möchte, ist der Herr Heraklit. So heißt er auf Deutsch, Herakletos im Griechischen, lebte ungefähr um 544 bis 484 vor Christus. Das ist auch etwas, erinnern Sie sich vielleicht an das Beispiel, das ich Ihnen brachte, mal zu einer Translation aus der Geschichte. Man hatte gar kein Interesse an bestimmten Daten. Sie sind nicht überliefert. Ja? Wir können sagen, vielleicht er lebte so ungefähr um 400 vor Christus. Ja? Und das sind dann plus minus, je nachdem wie alt er wurde, zwischen 50 und 100 Jahren oder so etwas. Wir wissen es nicht genau. Gut, bekannt ist Heraklit, und vielleicht haben Sie das schon gehört, dafür, dass man ihn den Dunklen nennt. Das heißt, man versteht eigentlich nicht, was er gemeint hat. Man kann es eben nur erraten oder, wie ich sage, man muss es interpretieren. Und der vielleicht bekannteste Slogan von Herrn Heraklit ist Panta Rei, das heißt, alles fließt. Höchstwahrscheinlich hat er diesen Satz gar nicht gebildet. Ich komme gleich darauf, sondern es ist eine spätere Kurzfassung von dem, was er gesagt hat. Jedenfalls meint er damit zweifellos, dass sich alles dauernd ändert. Platon hat übrigens schon diesen Satz insofern angezweifelt, als er gemeint hat, bei Heraklit stand ursprünglich gar nicht Panta Rei, sondern Panta Chorei. Und das würde heißen, alles vergeht, alles geht zugrunde. Alles hört auf von mir aus. Eine Möglichkeit, die eventuell auch darin steckt. Kommen darauf. Der Satz, den er selbst wohl gebildet hat, oder den wir haben von ihm, und der wahrscheinlich von ihm selbst stammt, der würde heißen, auch in der deutschen Übersetzung, in dieselben Flüsse steigen wir und steigen wir nicht. Wir sind und wir sind nicht. Oder wieder in einer üblich gewordenen Kurzfassung, Niemand steigt zweimal in denselben Fluss. Das soll dasselbe bedeuten. Wir verstehen das, glaube ich, in diesem Falle schon richtig. Das heißt, der Fluss fließt eben vorbei, das Wasser darin. Und wenn wir das nächste Mal in diesen Fluss steigen, dann ist eben anderes Wasser, das wir vorfinden. Es ist nie dasselbe. Also kurz und gut, Heraklit ist der Erste, den wir kennen, der eine Prozesstheorie aufgestellt hat. So könnten wir das vielleicht interpretieren. Immerhin ist der Satz auch in anderer Hinsicht vielleicht noch ganz interessant. Also wenn wir von der Kurzform ausgehen, die ich zuerst erwähnt habe, alles fließt, dann finden wir andere Übersetzungen. Fowler hat zum Beispiel übersetzt, all things move. Alles ändert sich. Wenn wir so übersetzen, dann entsteht natürlich ein Paradox. Denn wenn sich alles ändert, dann müsste sich auch die Änderung ändern. Das heißt also, es müsste dann doch etwas geben, was sich eben nicht verändert. Ich weiß nicht, ob Heraklit daran gedacht hat. Jedenfalls ist das nicht überliefert. Was macht übrigens nebenbei bemerkt einen Fluss aus? Das Bett oder das Wasser darin? Oder was ist wichtiger? Oder die Umgebung vielleicht sogar? Denn je nachdem, in welcher Umgebung der Fluss fließt, nennen wir ihn entweder Fluss oder zum Beispiel auch Bach. Ein Bach kann sehr breit sein, der bei anderen Gelegenheiten schon Fluss heißen würde. Sie sehen, alles schwimmt. Vielleicht müssen wir es so übersetzen. Wir haben nichts Festes bei Übersetzungen zum Beispiel. Whitehead, von dem ich Ihnen ja schon mehrfach gesprochen habe, hat noch eine andere Übersetzung. Er sagt nämlich, all things are vectors. Das heißt, alles, was fließt, was sich ändert, fließt in eine Richtung. Alles hat eine Richtung. Das heißt also, auch ein Fluss hat eine Richtung. Und ein Fluss kann sich nicht umkehren. Die Flussrichtung normalerweise jedenfalls kehrt sich nicht um. Das heißt also, hier hätten wir bei Heraklit einen Hinweis auf die Zeit, die für uns eine Einbahnstraße ist. Ja? Die Zeit vergeht in eine Richtung. Wir können nicht ohne viel Kunst jünger werden. Sie sehen schon an diesem ganz kleinen Beispiel, wie schwierig es ist zu interpretieren, wie viele Möglichkeiten es gibt und wie viele Möglichkeiten es etwa gäbe, eine Übersetzung herzustellen, eine Translation, ein Translat, und doch könnte niemand sagen, es sei falsch. Es könnte richtig sein, genauso richtig wie ein anderes Translat. Wir wissen es eben nicht. Und dieses Nichtwissen, das ist ja nun oft schon beschrieben worden. Ich glaube, 1586 hat ein damals bekannter Philosoph, Francisco Sanchez, oder Francisco Sanchez, wenn Sie wollen. Das Interessante an dem Mann ist, dass man nicht weiß, wo er geboren wurde, ob er Portugiese oder Spanier war, also Galicia, das heißt also Spanier war. Bis heute weiß man es nicht. Jedenfalls war er Arzt in Montpellier, unter anderem. Er hat ein Buch geschrieben, deshalb erwähne ich es, über eine Aristoteles, einen Kommentar, sagen wir, zu Aristoteles. Und das Buch heißt in der Übersetzung vom Nichtswissen. Wie man nichts wissen kann, also dass man nichts wissen kann, so etwa in dem Sinne. Darin schreibt er unter anderem, was war, ist nicht mehr, was sein wird, ist noch nicht. Was jetzt ist, existiert nur einen Moment, sodass alles Ungewisse und Wandelbare dieses Erdkreises so kurz existiert, dass es mehr in der Abfolge als in der Dauer existiert und mehr nicht ist als ist. Das wäre also als Zusatz zu der Prozesstheorie eine mikrophysische, physikalische Theorie der momentanen Änderung aller Dinge, die ja unserem ganzen Leben, unserem ganzen Dasein zugrunde liegt. Sie sehen weiterhin weder Sanchez noch erst recht Heraklit sind eigentlich zu den größten Philosophen kreiert worden. Man redet, wie ich vorhin schon sagte, von Platon und Aristoteles, wir kommen darauf noch, und diese älteren Leute, von denen man wenige hat, die meiner Ansicht nach viel Wichtigeres gesagt haben, nicht nur weil es früher war, sondern weil es wirklich heutzutage eigentlich brauchbarer ist, wenn Sie wollen, die hat man ein wenig vergessen. Trotzdem, auch damals schon hat man sich natürlich über diese Dinge alles gestritten, und ein Zeitgenosse von Heraklit, Parmenide, übrigens nur in Klammern dahinter, im Deutschen betonen wir diese Namen normalerweise nach der lateinischen Akzentregel oder nach den lateinischen Akzentregeln, und damit normalerweise an einer anderen Stelle, als es die Griechen tun würden oder getan haben. Also wir sagen Parmenides, und er selber würde wahrscheinlich behauptet haben, er heißt Parmenides. Das ist auch so eine, wenn Sie wollen, Ungenauigkeit, Unsicherheit und so weiter, auch beim Übersetzen. Briten betonen sehr häufig nach der griechischen Regel. Also, dieser Parmenides ist sozusagen das Gegenteil von Heraklit. Er hat nämlich eine Philosophie des Seins aufgestellt. Also er ist sozusagen der Vater der Ontologie. wir haben von ihm ein etwas längeres Fragment, das nach der damaligen Tradition in wohlgesetzten Hexametern gedichtet wurde. Das ist doch die orale Tradition. Man kann Gedichte besser behalten als Prosa, das kennen Sie aus eigener Erfahrung. Also ein Philosoph, der etwas auf sich hielt damals, zeigte nicht nur sein Können und seine Gelehrsamkeit, sondern auch eben die Möglichkeit auf, seine Philosophie einzuprägen, indem er sie in Gedichtform machte. Und in diesem Gedicht des Parmenides, da finden wir also sozusagen ganz, wie soll ich sagen, ganz stark betont, das griechische Wort Estin, das heißt einfach ist, nichts dazu. Im Deutschen geht das nicht, ja, können wir es nicht machen, das ist kein Satz für uns. Im Griechischen, wie in anderen Sprachen auch, zum Beispiel in romanischen Sprachen heute auch, ist das Verb allein ein Satz, weil das Subjekt sozusagen dem Verb inhärent ist. Ja? Ich bin, kann dann heißen zum Beispiel lateinisch sum oder estoy auf Spanisch und so weiter. Ich brauche kein Subjekt auszudrücken. Im Deutschen geht das nicht. Im Deutschen müssen Sie ein Subjekt dazusetzen. Und was hat denn Parmenides für ein Subjekt im Kopf gehabt, als er Estin schrieb? Wir wissen es nicht. Und es gibt etliche Versuche, solch ein Subjekt herauszufinden. Nochmal nebenbei, für diejenigen, die Deutsch als Muttersprache haben, haben Sie sich da schon überlegt, dass im Deutschen kein Aussagesatz mit einem Verb anfangen kann? Es muss etwas davor, das Verb gehört an die zweite Stelle. Ja? Also entweder ich bin müde, ja? Oder morgens, wenn es in der Wecker um 5:30 klingelt und so weiter, jetzt können Sie einen Satz bilden, der, also ein Adverb bilden, das 3 Seiten lang ist, und dann kommt, stehe ich auf. Eine Eigenart, die uns eben wiederum erschwert, ohne ein Subjekt einen Satz zu bilden, einen Aussagesatz. Diels und Kranz, das waren zwei Gräzisten, die all diese Fragmente gesammelt haben, zunächst so in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, übersetzen ganz lapidar, das ist, ist. Könnte man annehmen, nicht? Ob Parmenides das gemeint hat, wissen wir nicht. Andere übersetzen, Dux zum Beispiel, es ist. und er verweist darauf, dass solche Sätze im Deutschen üblich sind, wie zum Beispiel in Es regnet. Dieses Es ist aber kein Subjekt im Deutschen, sondern es ist eben der Platzhalter für das fehlende Subjekt. Das Es steht immer da, wo am Anfang eines Behauptungssatzes eben kein Subjekt stehen kann oder soll und so weiter. Und bei Es ist, wissen wir ja auch nicht, wer da regnet. Außer beim Falstaff, glaube ich, ja, der Regen, der regnet und so weiter. Aber das ist ja nicht üblich im Deutschen, wie in anderen Sprachen wohl. Das kennen Sie ja wahrscheinlich, je nachdem, woher Sie kommen, aus Ihren Muttersprachen. Also, wir wissen nicht, was sich Parmenides hier gemeint hat. Dion, ein französischer Autor, schreibt, Ausgabe 2000, in Estin, bedeutet so viel wie alles existiert, alles ist da, alles ist, vielleicht, aber ich denke, das ist weniger wahrscheinlich als vielleicht ein Es, es ist, es gibt da etwas, das da ist oder so. Was das zweite Problem aufweist, was bedeutet denn das Sein hier, wenn es hier steht, es denn? Wenn Sie von Platon ausgehen, der Parmenides zitiert, dann gilt ja für ihn eine Zwei-Ebenen-Theorie, wenn Sie so wollen. Ist bezieht sich auf etwas, was in dieser Welt existiert. Zum Beispiel, ich kann sagen, ich bin. Ja, wir kommen noch darauf. Ja. Oder Sein ist etwas, was allem zugrunde liegt, was einfach aller Platon da ist, infinit, ewig, unbeweglich, also es hat nie angefangen, es hat nie aufgehört. Später hat man dann, zum Beispiel im Deutschen, aber nicht nur da, einen Unterschied gemacht zwischen Sein und Seiendem. Sein wird als dieses transzendentale Sein aller Platon zum Beispiel gemeint, und das Seiende, das ist das, was hier in unserer Welt, in unserem Universum zum Beispiel da ist oder auf irgendeine Weise so ist, wie es ist. Was Parmenides gemeint hat, wissen wir nicht. Wahrscheinlicher wohl, dass er an ein Sein in der Welt gedacht hat. Und die Welt selber kann man dann beliebig ausdehnen. Aber irgendwann wird sie angefangen haben und wird sie wieder aufhören. Das war jedenfalls eine verbreitetere Meinung als das Gegenteil davon. Wir sehen also, wir sind mitten in der Übersetzung, in der Translation. Wir wissen nicht, wie wir es übersetzen sollen. Und wir müssen, wenn wir überhaupt etwas sagen wollen, trotzdem übersetzen. Das heißt, wir müssen uns festlegen auf eine Möglichkeit. Oder wir müssen einen Katalog von Möglichkeiten anlegen, was das alles sein könnte. Eine Möglichkeit, die, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, heute in der Translationspraxis kaum wahrgenommen wird. Man würde den Translator wahrscheinlich für relativ unfähig halten, wenn er sagen würde, ach, das kann dies oder jenes oder auch das dritte oder das vierte bedeuten, und würde das alles hinschreiben. Man wäre unzufrieden mit ihm. Ja? Man glaubt, man müsse oder könne ihm trauen, und er tut dann so, als wüsste er, worum es geht. Also, immerhin, also ist Sein, das Sein, wie Sie wollen, ein Begriff, der mehrere Interpretationen zulässt. Also einmal, wie ich eben sagte, dieses metaphysische, Raum und Zeitlos, infinit Sein, das kann dann ewig oder grenzenlos sein, keinen Anfang und kein Ende haben. Oder vielleicht auch in der mikrophysikalischen modernen Theorie momentan einfach nur existieren. Erinnern Sie sich an Leibniz Tempel Gleichnis. Jemand, der im Tempel steht, kann nicht feststellen, ob der Tempel sich verändert, größer oder kleiner wird. Man kann nur relativ messen innerhalb des Tempels. Und es gibt sogar Leute, die meinen, ja, Parmenides hat eigentlich nicht mehr gemeint als ein Prädikat. Weil ich vorhin sagte, im Deutschen muss ein Subjekt her, so könnte man auch argumentieren, wenn man einen Satz bilden will, muss ein Prädikat, ein Verb her. Diese Interpretation hat man tatsächlich also gemacht und hat gesagt, Parmenides wollte einfach einen Satz bilden, der eben Dauer ausdrückt. Und so hat man das im Deutschen versucht auszudrücken, in der moderneren, also neueren Philosophiegeschichte, indem man statt er geht, erklärt ist, das ist ja nichts anderes als er ist gehend oder er ist ein Gehender und so weiter. Das klingt im Deutschen sehr sagen, an den Haaren herbeigezogen, stammt aber schon von Aristoteles, da kann es vielleicht im Griechischen funktioniert haben. Im Deutschen ist es unmöglich, im Englischen würde das einen anderen Sinn begeben, einen anderen Sinn geben. Ne? Statt wenn Sie sagen I go und I'm going, sind das zwei ganz verschiedene Dinge, die Sie damit ausdrücken. Und Sie sehen also, wir kommen so einfach nicht mit der Sache zu Ende. Es gibt noch eine andere Interpretation des parmenideischen Seins. Stellen Sie sich vor, eine Kugel. Und man hat ja bis vor kurzem jedenfalls ganz allgemein angenommen, das Universum zum Beispiel sei mehr oder minder kugelrund. Auf der Kugel, auf der Kugeloberfläche, gibt es ebenfalls keine Begrenzung. Sie ist in dem Sinne infinit, als sie in sich zusammen, in sich wieder zurückläuft. Ja? Sie können nicht sagen, hier hört die Kugelrundung auf und hier beginnt was, eine neue oder wie neu, sondern es ist ja so, dass in dem Sinne Kugel eben in der Philosophiegeschichte sehr häufig als Inbegriff der Vollkommenheit beschrieben ist. Und so könnte das sein bei dem Parmenides auch bedeuten, nicht ewig, sondern grenzenlos. Also ohne Grenze. Sicherlich auch sehr überlegenswert. Was man dazu gesagt hat später noch, oder sagen wir so zunächst einmal noch etwas, Parmenides hat ausdrücklich behauptet, es gebe kein Nichtsein. Das ist nun wiederum etwas sehr, sehr Schweres, gerade in der Übersetzung. Im Griechischen gibt es zwei Möglichkeiten, die Verneinung auszudrücken in solchen Fällen. Im Deutschen müssten wir sagen, Nichtsein. Nur, wenn wir einen Satz bilden wollen, wie das Nichtsein ist nicht da oder so etwas, dann gibt es wieder ein Paradox, denn dann müssen wir das Sein erst voraussetzen, das Nichtsein ist da oder existiert oder wie immer Sie es ausdrücken wollen. Das Sein wird dann vorausgesetzt und es gibt keine absolute Negation zum Sein, wenigstens nicht im Deutschen oder in vielen anderen Sprachen auch. Vielleicht kommen wir nachher noch ein bisschen darauf. Und so könnten Sie sich vorstellen, dass schon in alter Zeit man dieses Sein, das man nicht verneinen kann, gleichgesetzt hat mit dem wirklichen Sein als Wahrsein. Es denn kann auch heißen, es ist wahr im Griechischen, in diesem Falle. Also bei Parmenides zum Beispiel. Eine der weiteren Interpretationen. Und dann müssten wir auch behaupten können, es gibt keine Nichtwahrheit. Da würden wir vielleicht heute nicht mehr mitmachen, weil jetzt das Ganze noch einmal in Bezug auf Wahrheit aufgezogen werden müsste. Das tue ich jetzt nicht. Ich wollte Ihnen ja nur die Schwierigkeit der Interpretation und damit der Translation andeuten. Wir wissen es nicht. De Jong schreibt dazu, wenn Wissen bedeutet, dass man imstande ist, über etwas Rechenschaft abzulegen, Rechenschaft im Griechischen heißt Logos, dieses ominöse Wort, das wir schon so oft gebraucht haben und das so gut alles bedeuten kann. Ja? Also, wenn Wissen bedeutet, dass man imstande ist, über etwas Rechenschaft abzulegen, dann scheint Wissen nur im Fall einer endlichen Wirklichkeit möglich zu sein, die eine Struktur besitzt, die zumindest für den Geist verstehbar und vor sich notwendigerweise begrenzt ist. Das Nichtbegrenzte, das Unbegrenzte können wir nicht verstehen, nicht erkennen. Dass das außerhalb des Universums liegt, wissen wir nicht. Es gibt mathematische Spiele heute, die, man kann mathematisch ausrechnen, wie viele Universen möglich sind. Es gibt und so weiter, aber nachweisbar wäre das auf keinen Fall. Heidegger hat sich ebenfalls mit diesem Sein des Parmenides beschäftigt, das noch als Zusatz. Sein Satz: Einheit, Ganzheit und Gegenwart sind die drei Bestimmungen des Seins bei Parmenides. Einheit, Ganzheit, Gegenwart. Wenn aber Gegenwart, dann ist die Frage, was es bedeutet. Denn auf der anderen Seite können wir ja auch sagen, ich war gestern im Kino. Ist das auch noch eine Art des parmenideischen Seins oder ist das wieder etwas anderes? Ich denke, dass Parmenides selbst an ein durchaus immanentes Sein, also an die Zeitlichkeit gedacht hat, an das Dasein mit Anfang und Ende. Ihm gegenüber, also wie gesagt, steht das Werden des Heraklit, wobei die Frage ist, worauf das Werden denn abzielt, fehlt wahrscheinlich doch für den Normalsterblichen auf ein Sein. Ja? Wir sagen, es wird grün und danach ist es dann grün, wenn es grün geworden ist. Ich werde Ihnen später noch etwas von buddhistischer Philosophie erzählen, hier schon zu Beginn, dass dieses Nicht-Sein, das für uns im Wortlaut nach eine Art von Sein sein müsste, in der buddhistischen Philosophie als die Leere bezeichnet wird, also mit zwei E, ja? Das ist das Leere. So. Das heißt, man sagt nicht, es sei nicht, man sagt aber auch nicht, es sei, sondern man sagt, es ist leer, das heißt, es ist das, was die moderne Mikrophysik als Quantensprung bezeichnet, nämlich zwischen zwei Elementarpartikel ist nichts, ist Leere. Und diese Leere muss überwunden werden, um von einem Moment zum anderen zu kommen. Im ganzen Leben eigentlich. Übrigens, in der zu der alten griechischen Zeit hat man sich über diese Art des Seins, ob ewig oder grenzenlos oder begrenzt oder so, immer gestritten. Erst in der christlichen Philosophie oder Theologie ist aufgekommen, dass es ein absolut infinites Sein geben müsse, ohne Anfang und Ende, und das nennt man dann Gott. Das nur so nebenbei, dass Sie hier also die Diskussion neu anfangen können. Wenn wir von nichts ansprechen, übrigens, das ist nämlich ein bisschen an Derrida, wenn er sagt, Suratür. Es wird sozusagen das Sein durchgestrichen bei Nichtsein. Das heißt, es ist zwar da, aber wir wollen es nicht beachten oder so etwas Ähnliches vielleicht in diesem Falle. Thomas Hobbes, ich mag ihn sehr, ich habe ihn ja schon oft zitiert, er hat es wieder ganz radikal gesehen, wenn er sich beschwert über diese philosophischen Überlegungen, denn er sagt nämlich da, er spricht davon, vom Bringing of the Philosophy and Doctrine into Religion by the Schoolmen. Das heißt, auf sowas können nur Lehrer kommen, um darüber lange nachzudenken. Ja, ich will darüber nicht länger jetzt verweilen. Interessant ist übrigens auch noch einmal, auf die deutsche Sprache zurückzukommen. Eigentlich drückt das Deutsche im normalen Verb immer eine Dauer aus, eine Statik. Also das, was Parmenides gemeint hat mit seinem Sein. Wenn ich sage, ich gehe, dann bin ich am Gehen, wie das vorhin also schon geheißen hat, und ich schreibe, das sind ja Verben, die eigentlich eine Statik ausdrücken. Das sind keine Prozessverben. Das ist ganz interessant, dass es im Deutschen so gut wie keine inkoativen Verben gibt, also Verben, die von sich aus den Anfang von etwas bezeichnen. Dazu brauchen wir normalerweise ein Präverb, eine Präposition. Also zum Beispiel fangen, ich fange einen Ball, das kann eine ganze Weile dauern. Ja? Anfangen dagegen ist inkoativ. Aber wir haben für anfangen kein einfaches Verb. Selbst wenn manchmal das Hauptverb nicht mehr erkennbar ist, wie in beginnen. B ist auch ursprünglich ein Präverb. Sie sehen, da könnte man sich natürlich jetzt überlegen, ich habe das schon mal erwähnt, wie würde eigentlich die Welt heute aussehen, wenn nicht die alten Griechen so berühmt geworden wären mit ihrer Philosophie und mit ihren Nöten um Sein und Werden, weil eben dieses Seinsverb in anderen Sprachen nicht da ist. Die Sprache beeinflusst offensichtlich das Verhalten der Menschen, darüber hatten wir ja schon gesprochen im Anfang, und wenn das Verb nun sozusagen uns statisch vorgibt, dann glauben wir auch daran. Was macht aber eine Sprache, in der es kein Verb für Sein gibt? Und da gibt es etliche solcher Sprachen in der Welt. Heutzutage haben sie alle ein Pendant für Sein erfunden. Und damit können sie fröhlich philosophieren. Aber als eigenmächtig zu machen, stellen Sie sich einmal vor, jemand würde seine Sprache ernst nehmen, sagen, ich habe kein Verb für Sein, und jetzt müsste er Heidegger in diese Sprache übersetzen. Das gäbe einen ganz anderen Heidegger, wahrscheinlich einen sehr interessanten in diesem Falle. Warum tut das niemand? Warum versucht man das nicht einmal? Sie alle, wenn Sie mal vielleicht demnächst also Translatorinnen und Translatoren geworden sind, dann können Sie sich ja einmal eine solche Aufgabe vornehmen. Oder zum Beispiel als Dissertation. Denn selbst Prozesse werden ja statisch ausgedrückt, wenn sie sagen, ich sitze und ich schlafe und ich kaufe ein. Ja? Dann sehen wir eher den Verlauf, also die Dauer, aber nicht als einen momentanen Prozess. Oder sogar in ich bin geworden. Diese Frage, was wäre, wenn nicht die abendländische Philosophie triumphiert hätte, wird natürlich häufig kritisiert. Man kann nicht fragen, was wäre, wenn. Mein alter Freund und Lehrer, Hermann Götz, der hat gesagt, die Frage, was wäre, wenn, ist eine sehr nützliche Frage, denn sie zwingt nachzudenken. Und in dem Sinne, glaube ich, sollte man sie ab und zu gebrauchen. Es kommen noch an einige Schwierigkeiten dazu, und da sehen wir wieder, was eben, wie sehr eben Gedanken weitergegeben werden in Translationen, auch wenn es kein im Zieltext kein entsprechend gibt. Aristoteles und Platon und Aristoteles haben aus diesem griechischen Verb des Seins auch experimentiert sozusagen mit den Partizipien. Also im Griechischen gibt es das Verbum eimi, sein, und dazu gibt es ein Partizip, das heißt on, seien sozusagen. Da es im Griechischen auch einen Artikel gibt, einen bestimmten Artikel, kann man also mühelos das für on bilden und sich erst hinterher überlegen, was man damit meint. Das Seiende nämlich. Sie können sogar noch weitergehen und können sagen, du on das on, das Seiende des Seienden. Ja? Oder du on das, das Sein des Seienden. Das gibt es, glaube ich, bei Heidegger. Ja? Darüber zu philosophieren. Im Lateinischen gibt es kein Partizip zu dem Verb esse. Es gibt kein ens. Also, dass der Infinitiv würde heißen esse und wie immer es ein unregelmäßiges Verb ist, egal, aber es gibt kein Pendant zu dem Seienden. Was haben die Römer gemacht, als sie die griechische Philosophie kennenlernten? Sie haben eben ein Partizip gebildet, egal ob es es gab oder nicht. Und so finden sie also im Spätlateinischen tatsächlich eine ganz korrekt gebildete Form ens, seiend, die es aber im klassischen Latein nicht gab. Das heißt, man bildet eine neue Form, man denkt aber nicht um. Man geht nicht von dieser Seinsphilosophie zu einer Werdensphilosophie über, weil man sich sagt, die haben wir, das können wir ausdrücken, aber das andere nicht. Und dann, so ist es dann weitergegangen. Man hat das auch dann später in der mittelalterlichen Philosophie sogar noch viel weitergetrieben. Man hat dazu auch ein Substantiv gebildet, nämlich, Sie werden sich jetzt wundern, wenn ich Sie anschreibe, denn dann kennen wir doch schon lange das Wort. Es gibt ein Substantiv, Essentia. Sie kennen die Essenz, ja, im Deutschen. Essentia im Griechischen ist eigentlich das Seiende. Dann, oder soll jedenfalls das vertreten. Kann auch übersetzt werden mit die Wesenheit. Oder also das, was wirklich im Wesen ausgedrückt werden soll, da sein soll und so weiter. Sie sehen also, man kann durchaus solche Wörter bilden, Kunstwörter, und damit dann frischfröhlich philosophieren, auch wenn die eigene Sprache es eigentlich nicht von Anfang an erlauben würde. Jetzt ist die Frage eben, soll ich sagen, die Sprache ist eben flexibel, ich kann das bilden, oder soll ich sagen, ich habe nicht darüber nachgedacht, wie meine eigene Sprache funktioniert. Wenn ich mich nicht irre, jetzt bitte ich also um Kritik und Korrektur. Ich glaube, dass eine Sprache, in der es dieses Seinsverb nicht gibt, das Türkische ist. Es gibt ein Verb, Olma, das heißt aber ursprünglich werden. Das wird fröhlich gebraucht heute in der Philosophie als Seinsverb. Warum nicht? Aber wenn Sie mal näher hinschauen, dann werden Sie finden, dass es im Türkischen sehr häufig Ausdrücke gibt, die werden dann in den Grammatiken als Präteritum oder Perfekt behandelt, sind es aber gar nicht, sondern es sind Verben, die tatsächlich durchaus die Gegenwart meinen. Also wenn zum Beispiel, wenn Sie jemandem auf den Fuß treten oder irgendwas und Sie sagen, das tut mir aber furchtbar leid, dann können Sie sagen, üselsün. Das steht in der Grammatik, das ist ein Perfekt oder Präteritum. Üselmek heißt so viel wie Leid tun. Und das Perfekt dazu, also das Präteritum dazu, Üseldüm müsste dann heißen, das hat mir aber leid getan, dass ich Ihnen auf den Fuß getreten habe. Vorhin nämlich, jetzt nicht mehr. Das ist aber gar nicht gemeint. Sondern was wirklich gemeint ist, bei solchen, oder das Beispiel, das ich an der Reihe schon oft gebraucht habe, Sie gehen also die Herren mit Ihrer Freundin oder Frau in ein Geschäft und sie will ein Kleid kaufen. Und sie probiert es an und dann fragt sie auf Deutsch, na, gefällt es dir? Mir gefällt es. Türkisch, beğendin, oder beğendin, hat es dir gefallen? Dann sagt er, ja, vorhin schon, aber jetzt, wo du es anhast, nicht mehr. Das ist gar nicht gemeint, sondern dieses sogenannte Präteritum ist gar kein Präteritum, sondern es ist ein Inkurativ. Es fängt an, so würde ich es interpretieren. Meine Kollegin, glaube ich, kannst du schon? Komm. Das heißt also, auch bei dem Isolym, das heißt, also das tut mir aber jetzt schon lange, lange leid. Ja, so würde man vielleicht sagen, ja. Oder irgendetwas, wir können das im Deutschen gar nicht ausdrücken, wie Sie sehen. Sie können nicht sagen, es tat mir leid. Ja, Sie würden auch nicht sagen, es hat mir leid getan, was ja im Deutschen durchaus auch in die Gegenwart hineinreichen kann, dieses Perfekt. Sie sehen, was man aus einer Sprache machen könnte, wenn man seine eigene Muttersprache kennte. Ja? Also überlegen Sie mal, was man damit vielleicht anfangen kann. In anderen Sprachen gibt es andere Schwierigkeiten. Ich glaube, es gibt einige von Ihnen hier, die Spanisch können, sicherlich auch vielleicht noch Portugiesisch. Da gibt es nämlich gleich zwei Seinsverben. Nicht? In Spanischen ser und estar, bei Portugiesisch dann ähnlich, sehr und starr. Das eine bedeutet ein Sein, bei dem man keine Veränderung annimmt, erwartet oder was. Also zum Beispiel in einem Satz wie Madrid ist die Hauptstadt von Spanien oder so, da würde man das eine Verb einsetzen. Und das andere Verb bedeutet, dass sich die Dinge sehr schnell ändern können, zumindest. Ja? Also wenn Sie sagen, wenn Sie nach Spanien reisen und dann in Madrid sind und rufen zu Hause an, dann sagen Sie, ich bin in Madrid, dann brauchen Sie das zweite Verb, weil Sie ja nicht ewig da bleiben. Diese Möglichkeit, also innerhalb des Verbs auszudrücken, einen potenziellen Wandel, eine potenzielle Veränderung, ist auch sehr interessant. Ja? Und das können wir im Deutschen auch nicht nachmachen. Man kann das, es gibt so mehr oder minder anekdotische Formen, wenn jemand zum Beispiel auf Deutsch jemanden fragt, einen Portugiesen, bist du verheiratet? Und dann kann er entweder sagen, so casado oder sto casado. Also das eine Mal würde das heißen, ja, ich bin's, und das andere Mal, naja, im Augenblick schon. Oder das Ähnliche. Und das ist ja, das ist völlig korrekt. Ja. Noch etwas zur Sprache. Es ist auch ganz interessant, dass die älteren indogermanischen Sprachen häufiger ein Verb haben als ein Seinsverb. Und das zeigt sich heute noch in den historischen Sprachen, die wir haben, in bestimmten Formen. Also zum Beispiel, im Griechischen zum Beispiel. Ursprünglich konnte dieses Seinsverb, das ich Ihnen da angeschrieben habe, wahrscheinlich nur im Präsens gebraucht werden. Denn da ist es ja sinnvoll. Das ist jetzt so. Wenn Sie aber sagen wollen, das war so, dann können Sie im Griechischen eigentlich nur sagen, erfüllen, das heißt so viel wie ich wurde. Oder es wurde, je nachdem, in welcher Form es sagen. Und es gibt dann auch eine Form, die heißt gegona, das würde heißen, ich bin geworden zu etwas, das Perfekt. Das heißt, dieses Verb, in der Grammatik heißt das, das ist defektiv, man kann nicht alle Formen bilden, sondern das Verb ist unregelmäßig, sagt man. Und man bildet also die Vergangenheitsformen mit Hilfe von anderen Verben. Das ist natürlich falsch. Fast alles falsch, was in Grammatik entsteht. Ja? Sondern es bedeutet einfach, dass das Verb eine Bedeutung hat, die man nicht im Präteritum, in der Vergangenheit, verwenden kann. Sondern die Vergangenheit ist etwas anderes als die Gegenwart. Und sie bedeutet eben zum Beispiel, da bin ich, da war ich, so etwas. Oder damals entstand ich, Gegona, ja? Ich wurde geboren oder was immer es ist. Also auch das müsste. Und das geht so weit, dass zum Beispiel in manchen Sprachen wir auch noch Anzeichen da haben, dass dieses Sein eben auch auf viele Dinge ausgeweitet wurde. Die alte Form des Werbens, die muss irgendwie mit so einem Verb, der Stamm müsste sowas wie Buch heißen, gebildet worden sein. Und im Altindischen zum Beispiel gibt es dazu auch Formen wie zum Beispiel Bhura, die Erde, die Welt. Das heißt, die Welt ist etwas, was geworden ist, nicht was existiert, sondern was in einem ständigen Prozess ist. Wir werden das nachher noch wahrscheinlich bei den Buddhisten wiederfinden, dass eben das Werden ist. Aber die heutigen Philosophen übersetzen das eben alles mit Sein. Ja, also zum Beispiel dieses in der buddhistischen Philosophie und in der altindischen Philosophie überhaupt gibt es das Wort Svabhava, das heißt so viel wie das Selbst geworden sein. Und das wird ohne Anstand übersetzt mit das Selbstsein. Das ist meiner Ansicht nach falsch, denn es führt in die Irre. Es ist nicht ein Sein gemeint, sondern es ist ein Entstehen gemeint. Ja? Das ist geworden. Und dann kann es jetzt vielleicht sein. Aber der Ton liegt auf dem Anfang und nicht auf dem Existieren, auf der Existenz als solcher. Das könnte einen auf den Gedanken bringen, dass es vielleicht in alter Zeit doch auch bei den Indogermanen, also indogermanischsprachigen Völkern, so muss ich sagen, denn man kann also die Leute nicht mit den Sprachen verwechseln, das Werden, die nur zeitweise Existenz, wenn Sie wollen, das Wichtigere war. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass zum Beispiel bei Leuten, die Ackerbau treiben, Bauern sind und so weiter, viel wichtiger ist zu wissen, wann man Pflanzen anfangen soll zu pflanzen oder zu ernten und so weiter, statt zu fragen, denn wie viel denn haben wir denn heute? Ja? So dass also dieses Werden viel besser zu einer Kultur gehört, die zum Beispiel Agrikultur betreibt oder von mir aus auch Jagd in noch früherer Zeit vielleicht. Man musste wissen, wann man Tiere jagen konnte. Ja? Jemand, der irgendwann im Dezember im meterhohen Schnee aufstand und sagt, ich gehe jetzt Bären jagen, der hat Pech, denn er findet sie nicht. Ja? Also das sind eben Dinge, die uns verloren gegangen sind, aber die eben in der Sprache, in den Sprachen, in Sprachen vielleicht so, doch noch weitgehend ihren Nachhall haben, könnte man sagen, also noch weiterleben, ohne dass wir lange darüber nachdenken. Man kann das auch, wenn Sie so wollen, wenn ich jetzt nochmal auf die Religion zu sprechen kommen darf, hat es ja zum Teil Auswüchse gehabt, die uns heute sehr schwer zu schaffen machen. Beispielsweise die Geschichte vom letzten Abendmahl. Sie erkennen wahrscheinlich die Erzählung, vielleicht ja, am Abend, bevor Jesus gefangen genommen wurde, versammelte er seine Jünger, die 12, und hielt mit ihnen sozusagen ein Abschiedsmahl, wenn Sie wollen. Sie kennen das berühmte Bild wahrscheinlich von Leonardo da Vinci. Und da soll er gesagt haben, da hat er gezeigt, also das Brot und hat gesagt, dies ist mein Leib, oder den Wein, dies ist mein Blut. Das kann er gar nicht gesagt haben, denn er sprach Aramäisch und da gibt es... Entschuldigung. Ich meine das durchaus ernsthaft, denn im Aramäischen, das war ja seine Muttersprache, gibt es kein Seinsverb. Er kann nur gesagt haben, dies hier, mein Leib. Das könnte ja auch heißen, symbolisiert zum Beispiel. Also wir können irgendein anderes Verb einsetzen, das nicht ist, ein Seinsverb ist. Ja? Und wenn Sie jetzt daran denken, dass die katholische Kirche im Jahre 1205 dieses Sein zum Dogma gemacht hat. Ja? Das heißt, so war es wirklich. Das, was der Priester Ihnen zeigt, diese Hostie, das ist Gott. Sie sehen, wie schwierig es ist, solche Dinge festzulegen auch, und dann dauert es ein paar Jahrhunderte in diesem Falle, und dann hat man Schwierigkeiten damit. Im 16. Jahrhundert gab es einen iranischen Philosophen, Sadruddin Muhammad ibn Ibrahim Shirazi, und der hat gegen diesen metaphysischen Essentialismus, wie man sagen würde, also diese Seinsphilosophie bereits um 1600 herum etwa, opponiert. Er schreibt, es heißt über ihn, er hat eine wahrhafte Revolution in der Metaphysik des Seins bewirkt, indem er die traditionelle Metaphysik der Wesenheiten durch eine Metaphysik der Existenz des bloßen Daseins, also des Finiten, ersetzte und diese dadurch gegenüber der Wahrheit ab initio Priorität verschaffte. Wahrheit soll auf das Wesentliche Sein hinweisen, und das ist einfach eine Übersetzung des lateinischen Quiditas, eine mittelalterlich-lateinische Bildung. Quid heißt einfach was. Und quiditas ist die Substantivierung dieses Fragepronomens. Im Mittelalter. Das gibt es auch nicht in klassischem Latein. Es gäbe, so behauptet Mullah Sadra, es gäbe keine unwandelbaren Wesenheiten, vielmehr sei jede Wesenheit Kraft des Grades der Intensität ihres Daseins bestimmt und veränderlich. Diese Behauptung ruft eine weitere hervor, nämlich die der intra- und transsubstantiellen Bewegung, die diese bis in die Kategorie des Substantivs hineinträgt. Mullah Sadra ist der Philosoph der Metamorphosen oder der Transsubstantiationen. Dieses Wort ist interessant. Transsubstantiation, also die Verwandlung von etwas, was ist, von Sein in ein anderes Sein, das ist genau der Fachausdruck in der Kirche für das, was ich Ihnen vorhin erzählt habe mit Brot und Wein. Transsubstantiation wird übrigens bei Novalis verwendet als Ausdruck für Translation, also für Übersetzung. Er sagt, dass also Übersetzung sei eine Transsubstantiation, also eine Veränderung in eine ganz andere Wesenheit, in eine andere Substanz. Nichts mit Sachlichkeit. So. Naja, das andere kann ich Ihnen jetzt schenken darüber. Ich will mal sehen, dass wir etwas weiterkommen. Ich wollte ja auch noch von anderen Leuten sprechen. Ja. So, der nächste im Bunde, von dem ich Ihnen erzählen wollte, das war Anaxagoras. Griechisch Anaxagoras, egal, also Anaxagoras, um 500 bis 428 vor Christus. Er stammte aus Smyrna, also dem heutigen Izmir in der Türkei, heutige Türkei, sollen wir sagen. Er behauptete, dass man Teilchen unendlich viel teilen könnte. Das, was die heutige Mikrophysik ebenfalls behauptet. Anaxagoras ist aber deswegen gar nicht berühmt geworden, berühmt wurde, das werde ich Ihnen nachher erzählen, Demokrit, weil er das Gegenteil behauptet hatte. Also, Anaxagoras schreibt, weder gibt es beim Kleinen ja ein Kleinstes, sondern stets ein noch Kleineres. Denn es ist unmöglich, dass das Seiende zu Sein aufhöre. Er gebraucht das Sein infinit, aber nicht jetzt im zeitlichen Sinne, wie man das normalerweise versteht, zum Beispiel bei Platon, sondern im quantitativen Sinne. Man kann etwas so oft teilen, wie man will. Das ist ungefähr so wie in der Mathematik heute die Zahl Pi. Ja? Die ja, wenn man sie dezimal schreibt, kein Ende nimmt. Also, auch beim Großen gibt es immer ein Größeres. Und es ist dem Kleinen an Menge gleich. Für sich aber ist jedes Ding sowohl groß wie klein. Das ist nun auch so ein Fragment, von dem man jetzt lange nachdenken kann, was hat er denn gemeint, wenn es da heißt, das Große sei dem Kleinen an Menge gleich. Er will damit die Relativität natürlich einführen, soweit kann man das schon verstehen. Wir müssten nur überlegen, was kann man damit anfangen. Ich werde Ihnen nachher einen anderen Philosophen vorstellen, bei dem der berühmt geworden ist durch die Paradoxa, die er mit diesem Ausspruch erfunden hat, sozusagen. Ich komme gleich darauf. Weil Anaxagoras gilt, dass Werden und Vergehen, also zwei Ausdrücke, nicht angebracht sind. Man könne höchstens sprechen von einer Scheidung oder einer Mischung der elementarsten Partikel, aus denen alle Dinge zusammengesetzt sind. Schauen Sie, um 500 vor Christus, nicht wahr, haben wir so etwas, was wir heute in der Mikrophysik mühsam wieder lernen müssen. Eben die Mischung, oder Scheidung, wie Sie wollen, also Zusammensetzung oder was von Elementarpartikeln. Und Anaxagoras hat noch etwas behauptet, das ebenfalls heute in der Mikrophysik wieder sozusagen fröhliche Urstände feiert. Nämlich, er sagt, die Elemente seien intelligent. Oder das seien sei intelligent. Denken Sie an das, was ich Ihnen am Anfang gesagt habe, von der Sensitivität, die dahinter steht. Oder den heutigen auch Physikern, die behaupten, das ganze Leben, das ganze Universum sei Leben oder belebt. Wenn es dann heißt in der, ja, und dann behauptet Anaxagoras, es gäbe unter den Elementarteilchen das, was er auf Griechisch nennt, Spermata. Sie verstehen das Wort wahrscheinlich im Deutschen, Sperma. Und hier haben wir wieder einen interessanten Fall der Übersetzungskritik, wenn Sie so wollen. Das wird nämlich meistens übersetzt mit Samen, weil es das häufig eben auch heißt. Aber es macht nicht viel Sinn. Also es gibt Elementarteilchen und darunter ist auch Samen. Das verstehen wir wieder nicht. Ja? Besser wäre eine Übersetzung, die sich glücklicherweise auch findet, Keime. Keime, das sind ja die Dinge, aus denen etwas entstehen kann. Überhaupt. Und das können wir ja auch im übertragenen Sinne verwenden. Das müssen wir ja nicht nur auf Samen verwenden. Gut, ich sagte Ihnen, Anaxagoras hat nicht sehr viel Erfolg gehabt mit seiner unendlichen Teilbarkeit, sondern seine sozusagen, eine Generation später etwa, da gab es Leukipp, und Leukipp, ich wollte gerade mal sagen, ja, Leukipp stammt aus Milet, also auch aus der Westküste Kleinasiens, und sein Schüler war es wohl im Wesentlichen, das war Demokrit, ungefähr auch 20 Jahre später. Beide vertraten die nicht, sagen wir so, die endliche Teilbarkeit. Sie sagen, wenn man ein etwas teilt, durchteilt, immer wieder in die Hälfte, immer die Hälfte, dann muss man an ein Ende kommen. Irgendwann kann man nicht weiter teilen. Dann ist es nicht mehr teilbar. Und das heißt auf Griechisch Atomon. Das ist das, was wir Atom nennen. Denn das Atom galt ja lange Zeit in der Physik als die kleinste Partikel der physischen Welt. Heute wissen wir, dass das eben nicht der Fall ist. Wir haben heute, ja, was haben wir denn eigentlich an Elementarteilchen? Manche Leute behaupten, es gäbe 6 Quarks, 6 Leptonen, 5 Bosonen, das sind 17, ja? Und andere sagen, es gibt 29 Elementarteilchen und das 30. das sucht man jetzt, das ist nämlich das sogenannte Higgs-Teilchen, Higgs, nach einem Physiker benannt, und das sucht man jetzt in dem neuen CERN, dem großen, wie nennt man das, Nuklear, wie heißt das auf Deutsch, kommt nicht raus, Zentrum in Genf, ja, in der Nähe von Genf. Das Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. So hieß es früher jedenfalls mal. Heute nennt man ihn den Large Collider. So, und interessant jetzt, zwischen den Atomen, die Leukipp und Demokrit postulierten, ist nichts. Sie sprechen auch von der Leere. Auch da haben wir also an der griechischen Philosophie das, was dann bei den Buddhisten eine so große Rolle spielt, die Leere, das Nichts im Sinne von nicht-materielles Sein zwischen Elementarteilchen. Und das würde ja auch heute noch in die Mikrophysik passen, denn zwischen zwei Quanten ist eben nichts. Was natürlich jetzt die Frage aufwirft nach Materie und vor allen Dingen nach dem Raumverständnis, das wir ansetzen sollen. Demokrit hat außerdem noch behauptet, dass diese Elementarteilchen und was dann daraus wird, Nomoi seien. Nomos wird normal übersetzt mit Gesetz, sie wären Gesetze. Ich würde eher sagen, das kann das Wort auch bedeuten, Gewohnheit oder Brauch. So sehen wir es, gewöhnlich. Und diese Gewohnheit, das haben wir ja vorhin schon gesehen, ist sehr gefährlich, wenn man sich so daran gewöhnt, dass man gar nicht mehr über andere Möglichkeiten nachdenkt. Dann haben wir Nummer 5, glaube ich, in unserem das wäre ein ganz interessanter und berühmter Mann namens Gorgias. Können Sie noch einen Schatz machen? Gorgias. Auf Griechisch Gorgias. Gorgias lebt ungefähr von 485 bis 380 vor Christus. Man weiß von keinem dieser Leute, wann sie geboren und gestorben sind. Man kann nur sagen, sie wurden geboren und sie sind auch wieder gestorben. Irgendwann. Gorgias gilt als der größte, gewandteste Redner der griechischen Antike. Reden halten war ja damals eine sehr begehrte Kunst, denn zum Beispiel nicht nur ein interessantes Spiel, nicht nur bei politischen und sonstigen Gelegenheiten, sondern vor allen Dingen vor Gericht. Die Anwälte mussten ihre Anklagen oder ihre Verteidigung halten und es kam weniger darauf an, dass Beweise beigebracht wurden. Popper hat ja behauptet, man kann nichts beweisen, sondern man musste überzeugen oder überreden. Und das ist nun wiederum eine Translation, ein Translationsproblem. Es gibt im Griechischen, ich schreibe das mal auf Lateinisch hin, ein Verbum, das heißt sehen. Und das kann sowohl überzeugen wie überreden heißen. Wie lateinisch persuadere. In der Grammatik steht dann, ja, die werden aber anders konstruiert. Das stimmt nur teilweise, denn es gibt eben auch Sätze, die können Sätze bilden, wo eben kein Nachsatz folgt. Ich überzeuge dich, dass es regnet oder so etwas oder von irgendetwas. Dann kann man das nicht auseinanderhalten. Und es wurde auch nicht auseinandergehalten. Diese Anwälte vor Gericht im alten Griechenland, die sollten nicht nur überzeugen, die sollten vor allen Dingen den Richter überreden. Das heißt, dazu bringen, dass er entweder die Anklage fallen lässt oder dass er den Schuldigen bestraft. Hinzu kam ja, dass der Beklagte auf jeden Fall, der Kläger aber auch, seine ganze Klientel mitbringen konnte, durfte. Und je nachdem gab es dann ein Riesenspektakel, ein wunderbarer Zirkus gewesen sein, wenn jetzt die ganze Verwandtschaft des Beklagten zum Beispiel anfing zu weinen und zu schreien, um den Richter zu bewegen, doch Mitleid zu haben. Ja? Die Germanen haben da etwas radikaler. Die brachten auch ihre Klientel mit, aber die waren bewaffnet. So dass der Richter sich also dreimal überlegen musste, oder konnte jedenfalls, ob er jemanden verurteilen wollte. Er musste dann ungefähr abzählen, welche hat denn die meisten Waffen oder die besten oder die meisten Leute und die besten Waffen, und danach fiel dann das Urteil. Warum nicht? Ich habe Ihnen ja auch schon vorgetragen, dass kein Richter wirklich objektiv richten kann und aufgrund von Beweisen richten kann. Nun gut, also Gorgias gehört zu dieser Gruppe. Er hat auch offensichtlich eine Rhetorikschule gehabt, denn wir haben von ihm ausgerechnet zwei Reden, die einzigen, die wirklich überliefert sind, die offensichtlich nie gehalten worden sind, sondern die sozusagen Übungsstücke waren für seine Schüler. Und diese beiden Reden haben zwei interessante Themen. Das eine Thema ist weniger, vielleicht noch, wenn Sie wollen, so weniger interessant als das zweite. Da geht es nämlich darum, die Helena als unschuldig zu erweisen. Helena, wissen Sie, dass die war ja angeblich nach der alten Sage gestohlen worden? Oder sie ist freiwillig mitgegangen? Man weiß es ja nicht. Jedenfalls, sie verließ also ihren Ehegatten in Griechenland und ging mit nach Troja. Und da begann ja dann daraufhin der Trojanische Krieg. Der trojanische Prinz Paris oder Alexandros hat sie also irgendwie mitgebracht nach Troja. Mitgenommen, mitgebracht. Dass der Mann zwei Namen hat, das ist bei Homer üblich oder häufig, dass sowohl Orte wie Personen zwei Namen haben. In diesem Falle ist es besonders interessant, weil wir aus hethitischen Quellen wissen, dass es tatsächlich in Troja einen Alexandros ungefähr um die Zeit gegeben hat, nämlich einen Prinzen, dessen Mutter Griechin gewesen sein soll. Ja, also daher der griechische Name auf der einen Seite, Alexander, und zugleich der trojische, luwische Name Paris. Was das genau heißt, wissen wir nicht. Alexandros ist der Wachmann, nicht? Der Wächter oder sowas ähnliches. Diese Reden sind auch nicht im Original auf uns gekommen, sondern sie sind in zwei Abschriften, von Abschriften und so weiter, auf uns gekommen. Sind zum Teil unterschiedlich. Also wir sind auch über den Wortlaut nicht genau unterrichtet. Zunächst zu seiner rhetorischen Form, die auch eben wichtig ist, glaube ich. Er hat gesagt, man muss die Reden sehen können. Das heißt nicht nur hören. Sehen, damit meint er, man muss sich genau vorstellen können, was er meint. Das ist wichtig. Einfach von dem Ohr her zu hören, ja, der hat das und das gesagt, ist ja nicht so wichtig. Aber man muss sich alles plastisch vorstellen können. So gut muss eine Rede sein. Und er hat das wahrscheinlich auch häufig umgesetzt in seinen Reden, denn von seinen Reden, diesen beiden hier jedenfalls, wissen wir, dass sie auch als Übungsstücke einen sehr großen Erfolg hatten. Dass er überzeugen konnte, dass die Helena völlig unschuldig war, weil das arme Ding da also nun mit Gewalt aus Griechenland entfernt worden war. Behauptet er. Ja, wir wissen es ja nicht. Wie es wirklich war, wissen wir ja nicht. Wie heute würden wir vielleicht sagen, er hat es mit der Wahrheit nicht so genau genommen. Er hat getäuscht oder so etwas. Aber das zu können, das wollte er ja zeigen. Man kann die Leute zu irgendetwas überreden oder überzeugen, sodass sie es wirklich glauben. Ein anderer Zeitgenosse von ihm, Simonides, der hat, von dem ist ein nettes Bonmot überliefert. Man fragte ihn, warum er eine bestimmte Volksgruppe, die Thessalier in Griechenland, nicht hätte überreden können. Und da hat er, so heißt es, geantwortet, weil sie zu dumm sind, von mir getäuscht zu werden. Das hängt wiederum zusammen mit einem Ausspruch von Gorgias, und den wir auch später auch in der neueren Literatur mal wiederfinden, dass zum Beispiel bei Theateraufführungen, also im Griechischen etwa Tragödien und so weiter, die emotionale Wirkung wichtiger ist als die logische. Und das war bei Gorgias auch der Fall. Das heißt, der, wie hieß es so schön, der, also man, wenn ich die Stelle finde, ist das schön. Jetzt muss ich sie nachliefern. Der getäuscht wird, hat mehr von dem Erlebnis. Also bei der Tragödie zum Beispiel, nicht wahr? Wer wirklich getäuscht wird, als sei er das Wirklichkeit, was da vorgeführt wird, der das für Wirklichkeit nimmt, der emotional so aufgewühlt ist, als würde ihm selber etwas passieren, der hat mehr von der Aufführung als jemand, der nur dabei sitzt und die Silben zählt oder so etwas ähnliches. So. Gorgias war auch kein schlechter Philosoph. Man streitet sich heute, ob er nicht genauso gut Philosoph wie Rhetor war oder was bei ihm überwog. Er hätte wahrscheinlich gesagt, ohne Philosophie kann man nicht reden. Die liegt dem zugrunde. Er liebte dann paradoxe Formulierungen, wie wir das vorhin schon gehört haben. So etwa hat er gesagt von irgendetwas, das übrigens überliefert worden ist in einem Zusammenhang, später, etwa im 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus, in einem Traktat, der heißt Gegen die Gelehrten. So, und da wird Gorgias zitiert, insofern etwas gedacht wird als nicht seiend, wird es nicht sein. Insofern es aber nicht seiend ist, ist es wiederum. Da haben Sie dieses Paradox, ja? Nicht seiend setzt das Sein voraus, das, was ich vorhin schon sagte. Dieses Wort Logos, das ich vorhin nannte, finden Sie bei Gorgias sehr oft. Und er meint eben das damit, was ich auch vorhin sagte, das, was wirklich in der Rede erlebt werden soll. Er hat gesagt, die Rede, wie ich vorhin sagte, muss man sehen. Das Geräusch allein ist unwichtig. Mit Geräusch meint er also nur die Worte, die dann sozusagen am Ohr vorbeifließen. Bei ihm weiß man nun gerade wegen der vielen Paradoxa, die er gebracht hat, nicht, ob er nun wirklich seine Rede, also das, was er geredet hat, ernst nimmt oder ob es mehr Spaß war. Er hat jedenfalls gesagt, wenn kein Spaß dabei ist, lohnt es sich nicht zu reden. Also beides geht für ihn zusammen. Heutzutage, ich lese hier ein Zitat vor aus dem Jahre 2000. Man fürchtet Gorgias, denn er bedroht die Philosophie real, weil sie ohne in gefährlicher Weise ihre grundsätzliche Bindung an eine unpersönliche Vernunft zu kompromittieren, nicht angeben kann, ob dieser Text ernst genommen werden muss. Das ist verklausuliert. Aber es ist schon klar, er voll philosophiert und man weiß nicht, ob er das ernst meint. Ja, vielleicht. Noch ein Zitat. Zwar ist die Neuheit mit der Wahrheit nicht unvereinbar, aber wenn das Prinzip gilt, dass bei der Aussage das Kriterium des Vergnügens entscheidend ist, dann wird damit zweifellos Gorgias andere Verpflichtung, nämlich die zur Wahrheit, fragwürdig. Und nur ein Philosoph könnte die Behauptung wagen, er finde nur an der Wahrheit Gefallen. Das stammt dann wieder von Gorgias. Sie sehen, Spaß muss sein bei der Sache, sonst geht niemand mit, sagt man von Beerdigungen. Bei Übersetzungen sollte man eben auch seinen Spaß haben. Diese Aussagen von Gorgias erinnern mich an Marc Aurel, den berühmten Philosophenkaiser, wie er genannt wird, Sie kennen ihn wahrscheinlich, und seine Selbstbetrachtungen, sein Tagebuch sozusagen, das er geschrieben hat. Da ist ein Satz, ich lese Ihnen einmal verschiedene Übersetzungen vor. Erste Übersetzung von 1974, von Marc Aurel jetzt, also sozusagen gegen Gordias Revision. Ja, das Finstere des Gesichts ist gar nicht sehr wider die Natur. Wenn in ihm oft die Freundlichkeit stirbt, verlöscht sie zuletzt, so dass sie überhaupt nicht mehr entzündet werden kann. Eben diesem versuche bewusst zu folgen, dass es wieder die Vernunft ist. Denn wenn auch die Mitempfindung für die Verkehrtheit schwinden wird, was bleibt noch für ein Grund zu leben? Haben Sie es verstanden? Nicht ganz? Gut, dann bringe ich Ihnen eine andere Übersetzung von 1979. Ein zorniges Gesicht ist etwas ganz Widernatürliches. Das ist der gute Ausgangstext. Ja? Ein zorniges Gesicht ist etwas ganz Widernatürliches. Wenn die Sanftmut im Innern erstirbt, erlischt auch die freundliche Miene ganz, sodass sie gar nicht wieder aufgeheitert werden kann. Schon dadurch finde ich es begreiflich, dass der Zorn gegen die Vernunft ist. Denn ist für uns sogar das Bewusstsein unserer Fehltritte verloren gegangen, was haben wir denn noch für einen Grund zu leben? Besser? Besser, ja? Ich würde noch etwas anders übersetzen, wenn Sie wollen. Das ist allerdings dann, das dürfen Sie im Examen nicht machen. Ich würde sagen, ein finsteres Gesicht ist etwas ganz Widernatürliches. Wer dauernd unfreundlich dreinblickt, wird schließlich zum Misanthropen. Man muss sich ganz klar machen, dass das wieder alle Vernunft ist. Wenn man nämlich nicht mal merkt, dass man böse geworden ist, wozu dann noch leben? So, und das können Sie dann zu Hause nochmal weiter überlegen. Ich werde Ihnen noch, warten Sie mal, zwei Philosophen vorstellen das nächste Mal. Ja, Zenon, das wird spannend, denn da weiß man bis heute nicht,